So, ich bin's. Wir wollen uns kurz, hat jeder so einen Beipackzettel? Dann könnt ihr das alle mitlesen. Manch einer liest auch in seiner eigenen Bibel. Johannes 18, Vers 1 bis 8. Ich bin's. Es gibt ja noch ein anderes so kurzes Wort. Bin ich's? Ja, dann werden wir nächstes Jahr nochmal drüber uns unterhalten. Aber jetzt nehmen wir das. Ich bin. Ich bin. Ja. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den ging Jesus und seine Jünger Judas, Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen, als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück, fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. In vier kleinen Schritten wollen wir uns diesem Wort Ich bin's annähern. Ein Offenbarungswort ewiger Gottheit, ein Bekenntniswort heiliger Unschuld. Und jetzt habe ich das vierte mit dem dritten leider vertauscht, aber das werdet ihr auch hinkriegen. Ein Machtwort göttlicher Hoheit und als letztes ein Fürwort himmlischer Liebe. Johannes erzählt uns nicht alle Umstände. Den Judaskuss erzählt er uns nicht. Er erzählt auch uns diesen furchtbaren Kampf auf Gethsemane auch nicht. Warum? Weil Johannes das wahrscheinlich vorausgesetzt hat, dass die anderen, wenn sie das alle auch erzählt haben, jetzt nicht mehr unbedingt nötig gewesen wäre. Das hat er vorausgesetzt. Was aber erzählt er? Das steht unter dem Gesichtspunkt, was er hier erzählt, immer unter dem Gesichtspunkt, ja, unter welchem? Welcher Gesichtspunkt ist bei Johannes der entscheidende? Er spricht von dem Sohn Gottes. Markus von dem Knecht, Matthäus von dem König. Johannes spricht von dem Sohn Gottes. Und den möchte er verklären. Und deswegen ist das andere nicht sein Ding, sondern er verklärt jetzt mit dieser Geschichte ein Stück weit Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist sein Ziel. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. So haben wir es gehört im Jüngerkreise vorher bei dem Abendmahl. Und jetzt hat sich alles erfüllt und der ihn verrät, ist jetzt da. Und jetzt sehen wir zwei Züge, die hier auf einmal losmarschieren. Der eine Zug, Jesus mit seinen Jüngern, sie marschieren und sie wissen ganz genau, Jesus weiß es ganz genau, sie haben das Osterlamm gegessen und jetzt geht es in das, ja, wie soll ich sagen, die Kirchenväter sagen oftmals im Vorhof, dann geht es in das Heiligtum. Und auch in das Allerheiligste, das ist dann ganz Kreuzesgeschehen, jetzt gehen sie zum Vorhof der Passion. Und sie sind über den Bach Kidron hinüber, nach dem Garten Gethsemane geht es jetzt. Und dann haben wir dort diesen Seelenkampf. Wir haben vor letztem Jahr, glaube ich, darüber uns ausführlich unterhalten. Auf der anderen Seite sehen wir einen Zug, der setzt sich auch in Bewegung. Den gleichen Weg, auch nach Gethsemane, aber mit ganz anderer Zielrichtung. Es mag auch bei diesem Zug still vor sich gegangen sein, weil man ja nicht Aufruhr erregen wollte. Aber sie haben ein ganz anderes Ziel. Jetzt wollen sie diesen gefürchteten, gehassten und auch geliebten, je nachdem wie man zu ihm stand, Nazarener an den Kragen. Augustinus sagt, das ewige Licht hatte dermaßen sich verborgen in unserem Fleisch und Blut, dass es mit Fackeln und Lampen gesucht ward, da es getötet werden sollte von der Finsternis. Eine bemerkenswerte Bemerkung, die hier Augustinus macht. Fackeln leuchten durch die Nacht, dass das Verborgene aufgedeckt wird, trotz Vollmond. Es war ja Neumond. Waffen klirren, eine finstere Schar wälzt sich jetzt den Hang hinauf. Und das sind Soldaten der Römer, das sind die hohen Priester, das sind die Pharisäer, da ist die Tempelwache, alle Knechte bewaffnet bis an die Zähne. Und an der Spitze, für alle Eventualitäten gewappnet, an der Spitze der Judas. Und so ziehen sie, ja, so pflegt der Satan und seine Genossen, sich wieder Jesus aufzumachen. Krummacher sagt hierzu, eine rechte Höllenbande ist es, mit der wir es hier zu tun haben. Die Leibwächter des Satans. Nun, das ist deutlich genug, was hier Friedrich Wilhelm Krummacher sagt. Judas hätte sich ja eigentlich den Kuss auch sparen können. Ja? Die Kriegsknechte hätten eigentlich keine Schwerter gebraucht. Jesus war gestärkt durch das Gebet, eins mit dem Vater. Und so geht Jesus ihnen entgegen, gefasst, freiwillig, mit der Frage auf den Lippen, wen sucht ihr? Und sie antworten, Jesus von Nazareth. Und jetzt kommt dieses Wort, ich bin's. Und wir sehen, was das für Auswirkungen hat. Die Jünger haben dieses Wort und auch wir letztendlich ein Stück weit zur Selbstprüfung bekommen. Dieses gewaltige, majestätische Wort, ich bin es, ich bin's. Wir wollen vier Punkte uns hier anschauen. Ein erster Punkt, es ist ein Offenbarungswort der ewigen Gottheit. Wir haben ja im Alten Testament eine fortschreitende Offenbarung und Erfüllung dessen, was auf Jesus sich hin offenbart. Wir sehen jetzt hier dieses Ich Bin-Wort. Wo haben wir das erste Mal?
Ich bin, der ich bin und werde sein, der ich sein werde.
Sauber. Und wo?
In Mose.
Wo? 2. Mose 3. Okay, alles gut. Hab nur noch mal ein bisschen ergänzt. Also, da haben wir dieses Wort. Und ich habe zuerst hat er sich Abraham, wir sehen immer eine deutlichere Steigerung. Abraham, und dann kommt dieser Adonai, El Shaddai, Yahweh, das sind alles Namen für Gott. Und er offenbart sich immer in einer etwas größeren und breiteren Ausführung. Und damit wird das Wesen Gottes ein Stück weit Abraham, Jakob und Isaak und auch Josef verdeutlicht. Jetzt haben wir Mose, eine wunderbare Tröstung und Ermutigung in dieser Selbstoffenbarung, die hier Mose bekommt und die auch wir letztendlich bekommen. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich, der alte Gott, der lebt noch. Ich bin der Väter ihrer Schutz und Schild gewesen. Ich habe versprochen, all das zu halten, was ich dir gesagt habe. Gott ist treu in seinen Verheißungen, treu in seiner Liebe, treu in seiner Hilfe. Er wird sein Wort halten, weil er gesagt hat, ich bin. Als Mose den Auftrag bekam, nun, da hat er sich geweigert. Wir kennen alle dieses Lamentieren, was er da gehabt hat. Ja, ich kann nicht reden und was soll ich sagen und wer bin ich denn überhaupt und ach, ich will überhaupt gar nicht. Wir kennen das Lamentieren ja auch, ja. Und dann kriegt er dieses ungeheuerliche Wort. Wenn das zu dir jemand sagen würde, ich bin, der ich bin, dann würde ich sagen, sag mal, hat er noch alle, ja, ist ja noch ganz normal. Nein, Gott kann es sich leisten, auch Mose gegenüber so aufzutreten. Ich bin, sollst du sagen. Ich werde sein, hat dich gesandt. Nun, dass Mose da erstmal geschluckt hat, kann man sich denken, weil er mit den Begrifflichkeiten hier auch nicht viel anfangen konnte. Aber das ist der Name Gottes, der ewig ist. Und wir werden gleich noch sehen, wie er sich entfaltet auch. Was liegt nun also in diesen Worten? Gott offenbart sich jetzt hier als mit dem Namen Jehova. Und was steckt dort drin in diesem Namen Jehova? Jeshua, Jesus. Nichts anderes ist das. Ja? Und das heißt auf Deutsch, der da ist, der da war und der da sein wird. Gell? Und wir haben die Bezüge zum Neuen Testament gleich, nicht Hebräer 13, Vers 8. Christus in Ewigkeit, der da ist und der da war und der da sein wird. Offenbarung 1, genau dasselbe. Immer wieder haben wir das, der ich bin, ich war und auch ich sein werde. Was bedeutet das? Ich bin. Das ist eigentlich etwas Wunderbares. Dort, wo einer Ich sagt, da ist eine Person. Schau mal in Römer 16, 22 rein. Ich, Tertius, habe den Brief geschrieben. Ein Sklave, Tertius, der Dritte. Ich, ein Sklave sagt ich. Du merkst, ich will das einfach von ganz oben nach unten ein bisschen transformieren, dass wir uns das so ein bisschen vergegenwärtigen. Ein Sklave hat nicht ich gesagt. Ein Sklave war die Nummer 3 oder 4 oder 5 oder 1, Punkt aus. Da gab es kein ich. Und jetzt sagt dieser Tertius, ich, Tertius, der Dritte. Hier sagt Gott, ich. Was für eine Offenbarung einer Persönlichkeit, die höchste, die es überhaupt gibt, spricht ich. Ich bin. Und was sehen wir bei Jesus? Ja, da haben wir doch auch dieses Ich bin. Und er entfaltet es in dieser Ungeheuerlichkeit. Und wir sehen auch, kommen gleich noch drauf auf die einzelnen Ich bin, aber da wird doch das Wesen Gottes auf einmal entfaltet. Ich. Es ist wie eine Visitenkarte, die uns Jesus jetzt entgegenstreckt. Damals in dieser, wie soll ich sagen, Wüstensituation des Mose hat es gereicht, Mose die Heiligkeit und, ja, wie soll ich sagen, Majestät Gottes ein Stück weit zu vergegenwärtigen mit dem Ich bin, der ich bin. Aber jetzt kommt Jesus und warum tut Jesus das entfalten? Weil er uns den Vater bringt. Das ist das. Und wir wollen doch wissen, wer ist denn der Vater? Auf wen kann ich mich denn da einlassen? Ich bin das Brot des Lebens. Was für eine Einladung. Dort ist die Nahrung für unsere Seele. Und die damaligen Juden haben es völlig falsch verstanden, der hat den 5000 satt gemacht. Das ist der Brotkönig, so einen brauchen wir, der die sozialen Systeme alle über den Haufen kippt und der uns satt macht, der uns befriedigt für das Ewige, haben die kein Interesse gehabt. Noch nicht. Aber das Leibliche war ihnen wichtig. Ich bin das Licht des Lebens. Wie wunderbar in einer dunklen Welt, dass wir ein Licht haben, das nicht verlöscht. Ich bin die Tür, eine wunderbare Einladung, den Weg zu Gott. Dort ist die Tür, natürlich, wenn ich jetzt zum Schüler sage, du, da ist die Tür, da kannst du rausgehen. Ja? Da wussten sie genau, der scherzt nicht. Ja? Die Tür ist auch offen. Er zeigt uns doch keine verschlossene Tür, dass wir dann rumrütteln und nicht wissen, wie es rausgeht. Ich bin der gute Hirte. Und damit wusste jeder in Israel, was mit Hirte gemeint ist. Wenn wir heute von Hirte reden, dann sind das irgendwelche Dinge aus Grimms Märchenbuch. Ja, wer hat schon noch einen Hirten gesehen? Wenn du mal nach oben auf Norddeich gehst, auf die Deiche, da siehst du noch Hirten und Schafe, weil sie auf den Deichen dort einfach grasen können. Aber wer sieht hier schon im Flachland hier in Württemberg noch Schafe? Ja, und da wussten die ganz genau, der Hirte führt seine Schafe und der Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das war ihnen alles gegenwärtig. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Weißt du, wenn das einer im Bundestag sagen würde, also da vorne steht und dann verkündigt, also ich bin die Auferstehung und das Leben, die würden sagen, hol schnell einen Sunny, Der Kerl, den müssen wir wegräumen. Der ist übergeschnappt. Und das hat Martha und Maria auch gedacht. Vielleicht nicht so heftig, wie wir es jetzt denken. Die hat auch gesagt, ja, ja, Herr, ich weiß, auferstehen wir am letzten Tage. Und dann ruft Jesus in dieses Lazarusloch hinein. Lazarus, komm raus! Und der Bursche kommt, der kommt raus. Ich glaube, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Ah, ich wäre in den Boden versunken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und wir merken, es entfaltet sich immer weiter. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Etwas Ungeheuerliches. Ich bin der König. Ich bin ein König. Das bekennt er vor Pilatus. Da werden wir uns noch ausführlich mit diesem Satz auch beschäftigen. Das ist die Offenbarung der ewigen Gottheit. Ich bin. Ein zweites. Als ein Bekenntnis heiliger Unschuld. Tja, er hätte sich eigentlich gar nicht verstecken brauchen. Die Bosheit verhüllt sich in den Mantel der Nacht. Der Verrat, der muss im Finstern schleichen. Und wie der Herr zu seinen Feinden sagt, das ist eure Stunde, jetzt ist die Macht der Finsternis. Die Zeit, die sie wählen, ist die Nacht. Das finstere Werk, das scheut das Tageslicht. Der Ort, den sie fassen, möglichst irgendwo weit weg, dass keiner das Gebrüll und das Geschrei vielleicht, was sie vermutet haben, hören, das Gemetzel und das Gestöhne nachher der Sterbenden. Sie haben gefürchtet, ja, wenn sie ihn greifen und das Volk was mitbekommt, kurz vor diesem ganzen Passafest, oh, dann gibt es Aufruhr und Rumor. Und der Weg, List, Verrat, Verschlagenheit. Sie haben nichts anderes vor, als alles im Dunkeln möglichst tipptopp, ohne dass es auffällt. Und so handelt aber Jesus nicht. Er sagt frank und frei, nicht flüstern. Sag mal, wen sucht ihr denn? Nein, er sagt ganz frank und frei, wen sucht ihr? Er schämt sich nicht. Und mit diesen Worten tritt er an der Spitze dieser zwölf, mit diesen zwölf Jüngern dann einfach vor die Soldaten hin. Er versteckt sich nicht, weil sie mit Fackeln kommen. Er will sich auch nicht wehren, weil sie mit Schwertern kommen. Oder er will fliehen. Nein, das tut er nicht, weil sie ihn binden und mit Stricken einherrennen. Sucht ihr Jesus, da habt ihr ihn. Ich bin's. Nein, er braucht seinen Namen nicht, um sich schämen zu müssen. Er konnte mit gutem Gewissen sich bekennen und sagen, ja, ich bin's. Es ist seltsam. Er ist ja täglich im Tempel gewesen und hat dort auch gelehrt, ich bin's. Er ist herumgegangen im Land, hat vielen wohlgetan, ich bin's. Er hat die Kranken geheilt, gesund gemacht, die Sünder zur Buße gerufen und immer wieder dieses eine, ich bin's. Die Mühseligen getröstet, wer kann ihn, wenn er sagt, ich bin's, einer Sünde überführen? Und so ruft er heute auch noch durch sein Evangelium uns zu, ich bin's. Das Bekenntnis dieser heiligen Unschuld. Jesus kann es mit gutem Gewissen machen. Wenn man in der Schule immer wieder mal Zwist hat streiten müssen, dann hat man in der Regel dieses Wort nicht gehört. Ich war's. Ja, ich war's ja auch gestern. Das ist, der andere mit Fingern hat man gezeigt, aber bloß nicht ich. Das ist einfach unsere Natur. Eva und Adam, wir kennen das Schuldverschiebespiel. Nein, nein, ich doch nicht. Eva, ja. Da musst du ein Eva. Eva, nein, 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 nein. Gott, das ist Schlange. Und jeder hat es weggeschoben. Aber hier sagt Jesus ganz einfach, ja, ich bin's. Und diese Widersacher, ja, die auch heute so gegen Jesus wettern und damals natürlich auch, sie haben einen Makel gesucht. Irgendeinen Flecken, irgendwas Bedenkliches in der Lehre. Was Schädliches in seinem Werk, ach, aber Jesus kann ganz getrost zeigen, wie er ist. Er kann sich sehen lassen in seinem Verhalten, ja, von dem ersten bis zum letzten Schritt. Es war nichts da, was man hätte sagen können. Und er hat sich hören lassen in der Bergpredigt, vom ersten bis zum letzten Wort. Alles Wahrheit. Weißt du, und wenn du die Bergpredigt am Ende schaust, da steht dran, sie haben sich irrsinnig gefreut über das, was Jesus gesagt hat, oder? Da war es, nein. Die waren entsetzt. Ein Wort steht dort, das im Griechischen, das kann man so gar nicht ausdrücken. Sie waren entsetzt, also sie waren außer sich. Das trifft es so ein bisschen. Die waren völlig aus dem Häuschen, was Jesus da erzählt hat. Ja, da hat sich keiner gefreut. Und das war's. Seine Lehre, sein Verhalten, seine Person, sein Reich, nichts, gar nichts, wo man hätte irgendwo sagen müssen, du, da liegst falsch. Da hast du dich einfach vergaloppiert. Und jetzt dieses ungeheuerliche Bekenntnis, ich bin's. Und ebenso auch seine Freunde. Wen sucht ihr? Tja, wen suchen wir? Unser Heilsverlangen ist doch da. Sucht ihr einen Lehrer der Wahrheit? Sucht ihr einen Führer zum Guten, einen Freund in den Nöten, einen Retter der Seele? Ich bin's, genau den können wir kennenlernen. Umso gründlicher werdet ihr es erfahren und so freudiger bekennen, ja, Herr Jesus, du bist es. Weißt du, und wir sind doch nicht immer diejenigen, die oben auf sind. Und dann kommt dieser Petrus und Jesus fragt die Jünger, wollt ihr auch weg? Und dann haben sie dieses Ich bin's noch gar nicht im Ohr. Aber sie haben gesehen, da ist einer, der das sagen kann. Und jetzt kommt dieses ungeheuerliche Wort, ja du, Herr Jesus, wo sollen wir denn hingehen? Wo sollen wir denn hin? Alle haben ihn verlassen, ja, bis auf diese 12. Und sagt Jesus, ja, wollt ihr denn auch weggehen? Ja. Nein, ich bin's. Ist das ein herrliches Bekenntniswort? Und wohl uns, wenn wir dieses Wort auch Jesus nachsprechen können. Wenn wir auch das sagen können, Herr, ja, ich habe den gefunden, der von sich sagt, ich bin es. Ich bin, der den Weg auf dir zeigt zum Vater. Und dann gibt es immer wieder ja, Leute, die dieses Ich bin auch irgendwo verdrehen. Dieses Lästerzungen eigentlich, die sagen, sprechen von Schwachheit und von ja, Nichtverständnis und alles Mögliche. Aber dieses Ungeheuerliche, die Majestät hier in dieser Gottesherrschaft und dieser Gotteskindschaft, die Jesus uns hier anbietet und die er selbst hat, sie ist so einzigartig und unvergleichlich, dass wir es auch bekennen sollen. Ich bin's, ich habe Jesus, ich habe das gefunden, ja, was unser Leben tragen kann. Und wenn wir in unserem Leben jetzt Jesus nachfolgen, dann wollen wir diesen einfältigen Sinn haben, auch in der Nachfolge, und seinem Wort nähern, ja, und uns von seinem Vorbild leiten lassen, dass man vielleicht auch durch unseren Wandel und durch unser ganzes Verhalten irgendwo sehen kann, das ist einer, der geht mit einem, der gesagt hat, ich bin's. Da geht er mit. Wir kommen zum dritten Punkt. Ein Machtwort göttlicher Hoheit. Gegenüber seinen Feinden, und jetzt müssen wir es uns ja mal vorstellen, wenn jemand zu uns an die Haustür kommt, kleines Bild, und der spricht uns an, vielleicht sagt er auch, ja, ich bin der Postler. Man hat es nicht gleich gesehen. Und da fallen wir ja nicht hinten um. Also, ja, habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber das ist ja das, da spricht Jesus, ich bin's, und dann weichen da gestandene Männer, also es waren nicht solche Hämpflinge wie ich, das waren Kleiderschränke, die da Jesus hinterhergesprungen sind. Mit Messer und Gabel nicht, sondern mit Schwertern und Stangen. Und jetzt sagt Jesus denen auf den Kopf zu, ja, ich bin's. Und gehen die erst mal 10 Schritte zurück und fliegen hin. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Es gibt ja Persönlichkeiten auch im weltlichen Bereich, wo man sagt, ja, da kann man den Hut ziehen, ja, die einem Respekt einflößen. Aber von unserem Heiland heißt ja, er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Also das muss nicht zum Hingucken gewesen sein, wenn man gesagt hat, wow, ja, so ein Hingucker. Nein, das hat man übersehen. Und dann sagt er, ich bin's. Und dann fallen alle auf einmal auf den Boden hin. Was für eine Hoheit leuchtet hier uns aus diesen zwei Worten, ich bin's, entgegen. Wenn diese einfachen Worte solch eine brutale Gewalt haben, ohne dass er Schwert und Stangen nimmt und dazwischen haut. Ich bin's. Dass hier diese rohen Kriegsknechte in einer solchen Art und Weise straucheln zu Boden fallen. Ich zitiere noch einmal Luther. Wenn Christus sagt, ich bin's, so sollen wir bedenken, was für ein Ich dies sei. Wer diese hohe Person sei, die das sagt und wozu sie es sagt. Der hier redet, ist der wahrhaftige Gottessohn. So er nun mit dem Worte die Geharnischten und Gewappneten niederstoßen kann, was hätte er können ausrichten, so er der Faust hätte wollen brauchen? Als sollte er zu ihnen sagen, wo ich's nicht tun, noch williglich und gern leiden wollte, so solltet ihr mich wohl ungebunden lassen. Darum soll man hier sein Herz ansehen, wie er sich dem Vater gehorsam und uns freundlich dargibt. Die Sprache ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, das ist auch so. Ja, aber Luther versucht hier ein Stück weit zu verdeutlichen, ja, dass Jesus mit diesem Ich Bin und dieser Reaktion das Äußerste getan hat, was er als Sohn Gottes tun kann, ohne die anderen mit dem Wort zu töten. Das ist das. Doch wollen wir jetzt die Frage des Heilandes, wen sucht ihr, und seine Antwort noch ein bisschen weiter überdenken. Wir haben ja diese zwei Johannesjünger, die kommen, und wo Johannes dann sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und dann haben sie sich Jesus zugewandt. Und da haben sie gefragt, oder Jesus fragt sie, was sucht denn ihr? Und sie antworten, Rabbi, wo bist du zur Herberge? Und dann sagt er, ja komm und sieh es doch. Und das war so viel, wie er sagen wollte, ja, ich bin das, den ihr sucht. Jetzt kommt einfach mit und schaut, ich sehe, dass ihr dem Heil ganz nahe seid. Ich bin der Heilsträger. Und dann sitzt diese Frau am Brunnenrand nachmittags um 12, wo es brütend heiß ist, und hat den Eimer schon runtergelassen in den Brunnen. Und dann kommt da Jesus ganz allein und sieht diese Frau. Und dann kennen wir dieses Gespräch aus Johannes 4, wo diese Frau dann sagt, ja, da kommt er. Da kommt der eine, der Messias, da warten wir ja drauf. Jesus sieht ihr verlangendes Herz und wo er dann sagt, ich bin's, der mit dir redet. Beide Male diese unendlich tiefe Sehnsuchtsfrage, ja, wen sucht ihr denn? Wir suchen ja nicht irgendeinen unseresgleichen, weil da finden wir viele. Aber wir suchen doch den, der ganz anders ist als wir, der uns wieder den Weg zu Gott führt und der uns letztendlich ja in diesem Lockruf, ich bin es, heranziehen möchte, sagen möchte, du hast so lange schon gesucht, jetzt sei doch so gut, ich möchte dir die Augen öffnen, dass du mich erkennst in diesem Ich Bin. Und dann sind die Jünger auf dem Meer und das Schiff schaukelt hin und her, und kann man das ja so furchtbar vorstellen, wenn man dann so richtig gaucht, meine Frau, die ist schon bei leichtem Seegang nicht fähig. Ja, sagt sie, da kann man nicht mitmachen. Da kriege ich also hier einen Seekoller. Ja, aber dort hat es geschaukelt, so dass das Kopf über und Kopf unterging. Und sie brüllen ohne Ende. Und dann sagt er, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Und Jesus kommt auf dem Meer. Ist das nicht wunderbar? Ich bin es. Und nach der Auferstehung nicht, wie sind sie doch alle erschrocken gewesen und haben es doch gar nicht glauben wollen. Und dann heißt es, ich bin es. Ich bin's doch selber. Was für ein Trostwort ist das? Weißt du, und wenn du mitten durch die Angst wandelst und dieses Ich bin hörst, dann weißt du doch genau, es ist der gute Hirte. Das ist nicht irgendeiner, der dann mit mir zieht, sondern der ganz genau weiß und seine Hand unter dich drunter hält. Ich bin's. Weißt du, und wenn wir den Krebs haben oder sonst irgendetwas Unmögliches ist, dann sagt er, ich bin's. Nicht, dass er uns kaputt macht, sondern dass er uns durch dieses dunkle Tal hindurchführt. Ich bin's. Was für ein köstliches Trostwort. Und dann hören wir das ja auch nicht vor den hohen Priestern, wir kommen noch genau drauf, wo der hohe Priester ihn fragt und herausfordert. Der hat wahrscheinlich mit der Faust auf den Tisch geknallt, dass sich die Balken gebogen haben. Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Ich bin es, der zu Rechten Gottes ist. Mann, was ist das wunderbar. Eine ungeheuerliche Gewaltwirkung, die über diese zwei Worte an unsere Ohren heranschallen. Und jetzt haben wir diese gewaltige Wirkung auch noch als Vorbild des Weltgerichtes. Ja, wenn Jesus kommen wird in seiner Herrlichkeit in den Wolken, dann wird es auch heißen, ich bin es. Und alle werden ihre Knie einmal vor ihm beugen müssen. Freiwillig oder unfreiwillig, spielt keine Rolle. Paulus sagt das in Philipper 2. Und sie werden Herr Jesus sagen. In allen Gerichten ist es uns angetan. Für uns als Befreiung, für die anderen zur ganz tiefen Beschämung. Augustinus sagt, was wird tun, der da kommt zu richten, da er solches tat, als er gerichtet ward? Welche Gewalt wird er haben, wenn er kommen wird zu herrschen, da er solche Gewalt hatte, als er kam, um zu sterben? Wir können es uns nicht ausmalen, dann wird keiner mehr spotten. Dann wird keiner ein großes Wort mehr reden. Wenn er kommen wird, dann werden sie alle schweigen, die Großen dieser Welt. Weißt du, und das ist mir solch ein Trost, egal wie die Wahlen ausfallen, egal wie viele Bomben dort irgendwo runtergeschmissen werden oder vielleicht auch hier nochmal fallen werden. Wir haben es immer nur mit dem zu tun, der gesagt hat, ich bin's. Das ist ein Trost. Und dann sehen wir die Apostel, wie sie hinausgehen, Stangen und Schwerter gegen eine Handvoll halb unbewaffneter Leute. Die Macht dieser kaiserlichen Legionen, tja, womit haben die Glaubensboten diese Mächte des Heidentums besiegt? Es war doch das schlichte, einfache Wort Christi. Es war die stille Gewalt dieser göttlichen Macht. Ich bin's. Und dann kamen böse Zeiten, wenn wir die Kirchengeschichte ein wenig anschauen. Dunkle Mächte der Finsternis haben die Oberhand, die christliche Wahrheit unterdrückt, bis Gott dann einen Luther schickt und das Ganze mit viel, viel Blutvergießen umkrempelt. Und auch dort zur Zeit der Reformation ist es wieder neu geklungen, ich bin's, ich bin's. Und dann diese Zeit des Unglaubens, wenn wir an die Aufklärung denken, ja, die Empörung gegen alles Göttliche und Weltliche, Obrigkeitliche, ja, wo man gedacht hat, jetzt befreien wir uns doch von all diesem ganzen klerikalen Dreck und Bibelwust und was weiß ich alles. Diesen lebendigen Gott, den gibt's nicht, den setzen wir ab. Religion abgeschafft in Russland und im Dritten Reich, alles weg, was so ein bisschen nach Transzendenz ausschaut. Und dann hat unser Herr alles umgeworfen. Die haben gemeint, Jetzt haben wir endlich weg. Ein Julius, ein Kaiser, Julian, drittes Jahrhundert. Erst ein glühender Jesusverehrer und dann hat er die gesamte Geschichte dieser Christianisierung des Römischen Reiches über die 300 Jahre wieder rückgängig machen wollen. Und in einer letzten Schlacht liegt er im Sterben mit dem Pfeil im Rücken und er sagt nur: Galiläa, du hast gesiegt. Das ist es. Egal wie viel Unglaube, wie viel Schande und was weiß ich man Jesus anhängen möchte. Ich bin Jesus von Nazareth. Sein Name, sein Wort, sein Geist und sein Reich werden bestehen bis in Ewigkeit. Und auch für dich will er es jetzt hineinrufen in dein Herz. Ich bin's. Und wir sehen diesen unglücklichen Verräter. Oh Mann, Jesus sagt ihm noch: Mein Freund, bist du gekommen, mich zu verraten? Das war der letzte Wink mit dem Zaunpfahl, den Jesus diesem Judas gegeben hat. 7-mal hat er ihn gebeten, darauf aufmerksam gemacht: Judas, kehr um. Das Geld ist nicht das, was es ist. Du kannst keinen Cent mit in die Tasche nehmen, wenn du das Totenkleid anhast. Und jetzt kommt er ihm mit diesem sanften Vorwurf: Ich bin's, ja, ich bin's, Judas, ich bin es. Dein Herr und Meister, dein Freund und Wohltäter, du hast ja alles gesehen, Judas, was ich gemacht habe, wie ich gewirkt habe, was ich gesagt habe. Ich bin's wirklich. Er wollte ihn doch mit diesem Ich Bin noch einmal anleiten zur Buße, zum Umkehren. Und er hat es nicht geschafft. Und ein anderer hat es geschafft. Der war noch mehr mit der Nase im Wind. Der sitzt auf einem Pferd. Und dann schmeißt ihn Jesus einfach runter, ohne zu fragen, ohne vorher Post geschickt zu haben oder eine WhatsApp oder eine E-Mail. Er schmeißt ihn einfach runter. Und was sagt dieser Paulus als Erster? Er sagt: Oh, was ein Pech gehabt, Pferd ist gestrauchelt, müssen wir wieder zusammenraffen. Nein, das Erste, was er sagt, ist: Herr, wer bist du? Und was sagt dort Jesus? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das Zweite ist: Was soll ich tun, Herr? Und dieser hat dieses Ich Bin richtig verstanden. Und ein Dritter, der das auch richtig verstanden hat, ein Thomas. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz, aber es macht nichts. Ja, Herr, also wenn ich da nicht die Finger reinlege, da ist nichts, ja. Und dann kommt Jesus und sagt: Du komm hier, leg doch einfach mal deine Finger da so ein bisschen rein und guck. Mein Herr und mein Gott, du bist es. Ein Fürwort himmlischer Liebe, der letzte Punkt. Er ist gekommen, sich mit diesem Ich Bin selber ja, hinzugeben, um andere zu retten. Das ist das Wunderbare. Sucht ihr den, sucht ihr mich, dann lasst doch die anderen bitte gehen. Ja? Und jetzt erfüllt sich auch dieses Wort, was Jesus gesagt hat. Ich habe keinen verloren, den du mir gegeben hast. Freiwillig tritt er jetzt vor diese Schar, um sich zu outen, wird man heute sagen, und damit niemand an seiner Stelle ergriffen wird. Wer diesen Luther-Film noch ein bisschen im Kopf hat, ja, da ist ja dann Luther auf diesem Wagen, wie sie von der wie sie aus Worms raus sind, und dann sein Begleiter, der tut im Angesicht derer, die ihn da jetzt cashen wollen, entführen wollen, sagen: Ja, ich bin Luther. Er tut sich quasi anstelle Luthers ausgeben. Und dann nimmt ihn Luther zur Seite: Nein, nein, ich bin's. Das hat Luther auch dort gesagt. Und jetzt sehen wir, wie Jesus eigentlich wie eine Henne ihre Flügel so um die Küken herum führt und sagt: Nein, diese nicht, die lasse gehen. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es, lass doch diese gehen. Was für ein himmlisches Liebeswort ist das? Ja, wie er dort die ja, dass das Unheil über den Jüngern eigentlich fernhält. Und er weiß genau, jetzt nach dem Gethsemane-Garten, jetzt geht's ans Ganze. Ein wunderbares himmlisches Liebeswort, auch ein Trostwort für uns, wie er uns auch in Schutz nimmt. Und was jetzt schon Jesaja gesagt hat, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir ja losgelöst sind, Frieden hätten. Paulus sagt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns dargegeben. Wir merken immer diesen Rollentausch, dass Jesus letztendlich uns in seine Arme nimmt und sagt, Vater, und auch der Teufel nicht mehr heran kann, ja, nichts mehr tun kann. Und wir sind in diesen Armen geborgen. Ich bin, so lass doch diese gehen. Ein weiteres Ich bin, lass diese gehen, ist eigentlich ein Wort einer aufopfernden Liebe. Unser Mittler, ja, ist hingetreten vor den Gerichtsstuhl und sagt, Vater, ich bin's, lass sie gehen. Lass sie gehen, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, dafür habe ich doch bezahlt. Ich bin, so lass diese gehen, das ist doch ein Fürwort einer schützenden Liebe. Er vertritt uns vor dem Thron Gottes. Und selbst der unfruchtbare Baum bekommt noch einmal 3 Jahre zugelegt. Ja, und so ist es doch auch für uns. Ich bin's, lass diese gehen. Was für ein Wort tröstender Liebe für die Seinen, wie er in den Riss hineintritt, um uns frei zu machen. Ängsten dich deine Sünden, verklag dich dein Gewissen, vielleicht seufst du über Menschen, vielleicht seufst du über deine eigene Schuld und dein Gewissen, was nicht zur Ruhe kommt. Wer gibt dir Frieden? Ich bin's. Du kannst zu mir kommen und kannst dort Frieden finden. Deine Sünden sind vergeben. Du bist versöhnt, weil ich es bin, der dir es sage. Und dann entsinkt jemand der Mut, vielleicht klagt er, ach, haben habe ich schon wollen, aber das Gute, das kriege ich auch gar nicht hin. Da ist auch dieser Herr und sagt, du, ich bin's. Ich trage dich doch durch. Du brauchst doch gar nicht stark sein. Wir brauchen nur ein einziges Wort. Ich bin's. Daran wollen wir uns festhalten. Und in allen Nöten und Schwachheiten, wo wir vielleicht fragen, Herr, wie soll es denn weitergehen? Ich bin's. Meine Kraft reicht doch aus. Das ist doch das Gute. Und wenn dann die Kopfschmerzen nicht weggehen, wenn das und jenes einfach bleibt, dann wollen wir es uns genügen lassen, weil Jesus doch sagt, ich bin's. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja, das ist Trost für unsere Trübsal. Und dieser Ich bin ist nicht einer, der nachher sagt, ja, hab bloß einen Spruch gemacht. Nein, er hat es mit seinem Blut bezahlt. Das ist das Ungeheuerliche und das Wunderbare. Ich bin's, der das schwerste Kreuz getragen hat. Ich bin's, der vorangegangen ist und auch dein Kreuz mitträgt. Amen.